Das wird bestimmt funktionieren. Dieses Jahr ist kein Urlaub mehr geplant?
Schon noch. Aber gerade war ich auch den gesamten Juni raus.
Mhm.
Ja, doch, vier Wochen war ich weg im Juni und werde dieses Jahr noch ein bisschen rumreisen, wieder Rennstrecken natürlich. Und da ich jetzt den Bulli gekauft habe, am Wochenende, am Samstag, werde ich auch ungeplant einfach losfahren.
Aber ihr habt ja da schon so einen Kastenwagen rumstehen, wo ihr die Motorräder mit durch die Gegend
fahrt. Richtig, so ein Opel Vivaro, aber das ist wirklich dann ein Transporter. Also komplett unverkleidet und super kalt, um drinnen zu schlafen. Der hat sogar, weil es so ein Transporter ist, ich weiß nicht, was damit noch transportiert werden kann, aber er muss belüftet sein hinten. Das heißt, er hat im Boden ein Loch und in der Decke ein Loch mit so einem kleinen Ventilator drinnen.
Mhm.
Und wenn in Deutschland schon so unter 10 Grad sind, das hatten wir vor ein paar Wochen in Oschersleben, da waren es tagsüber 24, 25 Grad, das war super. Aber abends dann eben 9 Grad oder nachts. Oder gerade so morgens diese 4, 5 Uhr, die schlimmste Zeit, da wurde es dann richtig kalt. Und da haben wir uns die Seniorenheizdecken geholt und unter die Bundeswehrmatten geklemmt.
Und ihr wollt jetzt als Zweier-Karawan dann losziehen? Also inzwischen seid ihr ein Rennstall mit mehreren Fahrzeugen, die dann durch Europa reisen, um zu Rennen zu kommen.
Ja, das haben wir noch nicht ganz zu Ende diskutiert, wie wir es machen. Theoretisch könnte ich auch einen Anhänger ziehen, also ist eine Kupplung dran, aber...
Und flex dir einfach das Führerhaus beim Opel weg und dann...
Das habe ich auf der Autobahn gesehen, hat einer das mit dem Golf gemacht, also Golf vorne, halber Golf hinten, finde ich nicht so spannend.
War nicht so
hübsch. Nein, nicht mein Ding.
Ja.
Aus der Autoscooter-Zeit bin ich raus.
Mhm.
Das machen wir wahrscheinlich mit zwei Autos. Also den einen können wir dann komplett vorn machen mit Werkzeug, was auch super ist. Bisher musste man immer so ein bisschen Kompromisse machen.
Schnochen gehen.
Ja, schnochen gehen. Naja, also Werkzeug hat man genug mit. Es geht mehr um die Ersatzteile.
Ja.
Wenn du dich mal langlegst, dann ist es gut. Eine Kupplungshebel, ein Bremshebel, ein Stümmel, ein paar Fußrasten. Manche haben sogar 3, 4 Satz Reifen dabei, neue Felgen. Da ist der Wagen halt voll mit zwei Motorrädern und dem ganzen Ersatzteilkram.
Ein Stümmel klingt nicht nach einem Ersatzteil, sondern eher nach einem defekten Teil. Aber das ist für Menschen, die sich mit Motorrädern auskennen, sicherlich anders.
Ja, Lenkstümmel oder...
Am liebsten würdet ihr wahrscheinlich mit so einem 40-Tonner hinten alles schön innen ausgebaut zur Werkstatt und so.
Na, und einige machen das ja. Also es ist ja völlig wahnsinnig, was da manche anfahren. Ne?
Hast du schon nach Preisen geschaut?
Nein.
Das nicht?
Nein. Aber man redet natürlich darüber. Da gibt es Freunde mittlerweile, die man da kennengelernt hat, die kommen... schon mit dem Next Level an. Das ist dann so ein Fiat Ducato, weiß nicht, so ein Riesending ist das. Er ist gar kein Ducato, ne? Ich weiß es gar nicht. Der hat dann hinten schon von so eine richtig, da kannst du zwei Motorräder hinten in den Wagen machen, dann von vorne ist es wie ein Wohnmobil und der Schlafplatz ist über den Motorrädern und das ist völlig irre, aber da bist du halt schnell bei 60.000, 70.000 so. Und nee.
Naja, wenn ihr noch einen dritten Wagen habt, dann könnt ihr all die drei gegen einen davon tauschen und dann.
Ja, vielleicht.
Das stimmt ja.
Nee, mir war es jetzt wichtig, dass wir gut schlafen können, nachts erholen. Das war mit der angesprochenen Kältekammer nicht so gut und jetzt zweimal geschlafen drin im neuen Bulli und das war so eine ganz andere Welt.
Der hat jetzt weniger Löcher.
Ja.
Ich kann euch einfach nur empfehlen, nicht zu viele Pläne zu machen und einfach spontan zu entscheiden, wohin ihr so wollt.
Ja.
Wir haben am Wochenende noch nicht mal unser erstes Ziel dann angefahren, was wir uns gesetzt hatten.
Okay.
Also irgendein Ziel braucht man ja. Ich meine, klar, du kannst auch einfach nach Himmelrichtung fahren, aber irgendeine Richtung setzen wir uns dann für den ersten Stop halt schon. Dann kamen wir an dem Örtchen Kalifornien vorbei und dachten, das klingt lustig, da wollen wir dann hin. Scheint mehr so ein Marketing-Gag zu sein. Es liegt nämlich neben Brasilien. Also scheinbar, es sieht auch so ein bisschen danach aus, als wäre das Ganze noch nicht so richtig alt, was man da so hingebaut hat.
Okay, wo in welche Richtung liegt das?
Das ist so ein Stückchen neben Kiel.
Okay.
Also so ein paar Kilometer neben Kiel.
Aha.
Ja.
Ja, ich glaube, das machen wir auch genauso. Das ist das, wie wir gerne reisen. Wichtig, also was wir bisher immer machen, ist so eine Seentour, große Seentour. Wir springen ganz gerne immer in Seen rein oder Flüsse. Und so hangeln wir uns dann eigentlich mal von Gewässer zu Gewässer. Und das ist dann so die Route.
Ja. Das ist ja auch recht einfach, ne?
Ja.
Karte auf, wo ist blau?
Genau.
Damit.
Ja. Genau. Eigentlich zu einfach. Also dieses Google Maps und dann noch Bewertungen lesen und da weiß man im Vorfeld schon, wie es da aussieht. So der richtige Entdecker-Spirit, der ist natürlich mit so einer Landkarte eher gegeben.
Das stimmt. Du musst aber auch nicht anklicken, du kannst auch einfach so hinfahren.
Stimmt. Habt ihr eine Karte im Auto?
Nein.
Ah.
Nein, bei uns ist alles digital.
Und so ein Standplatzführer? Hast du eine App für? Nee, Stellplatz?
Ich habe eine App seit nach dem Wochenende, aber auch eher durch Zufall entdeckt. Park4Night heißt das Ding, glaube ich. Super schrecklich.
Oh.
Aus gestalterischer Sicht.
Ja.
Inhaltlich, glaube ich, ganz gut. Aber das tut halt immer ein bisschen weh.
Hm.
Wir machen das halt, wie gesagt, einfach recht spontan. Also wir sind halt da auch an dem ersten Ort angekommen und dann standen wir irgendwo bei einem Parkplatz neben einem Krankenhaus und haben gedacht, das sieht danach aus, als würde uns keiner stören und das hat funktioniert.
Hm.
Und sind dann am nächsten Tag wieder zurück zum Strand. Und ach ja, dieses Reisen nach Zufallsprinzip funktioniert einfach ganz gut. Also man lernt einfach so Dinge kennen, die man im Vorfeld einfach nicht gedacht hätte, kennenzulernen. Als wir zum Beispiel unser Frühstück und unseren Kaffee gebrüht haben, habe ich zum Beispiel auch noch nicht gedacht, dass ich den nackt zu mir nehmen werde. Aber das sind dann halt so die Dinge. Wenn du halt mit dem Kaffee am Strand ankommst und dann merkst du, ach so, hier wo wir geparkt haben, ist FKK-Bereich und dann gehst du ein Stück weiter und denkst, da hört er irgendwann auf und dann sind die immer noch alle nackt. Aber dein Kaffee wird kalt, was willst du machen? Also hatten wir unsere erste Begegnung am FKK-Strand. War auch ganz nett.
Schöne Geschichte.
Ja. Oder die Altstadt von Lübeck war auch eine sehr große Überraschung. Ich weiß nicht, ob du mal in Lübeck warst.
Nie.
Super gut. Also wir waren total geflasht. Wir hätten beinahe noch einen Mietvertrag unterschrieben, aber das haben wir echt? Dann doch gelassen. Nee, war wirklich sehr cool.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Eine schöne Altstadt oder?
Super kleine, urige, schiefe Häuschen, viele kleine Parks dazwischen. Dann kommst du an irgendeine Wohnanlage, wo du denkst, wow, die sieht ja total cool aus. Dann hängt da so eine Tafel und erzählt dir, dass das bis vor ein paar Jahren von der Stadt betrieben wurde als Sozialprojekt. Die Stadt sich dann irgendwann zurückgezogen hat und dann hat sich da so ein Verein gegründet und jetzt ist das hier so ein Zusammenwohnen diverser Kulturen und tralala und bitte ein bisschen Privatsphäre wahren, aber könnt ihr gern durchgehen und dann gehst du da durch und es ist einfach total gemütlich. Wir wären am liebsten gar nicht mehr losgefahren, aber haben uns dann doch irgendwann aufgerafft.
Klingt gut.
Und das sind alles so Sachen, also das ist halt jetzt auch nichts, was irgendein Stadtführer einen empfehlen würde. Und das ist dann halt einfach irgendwo parken und losgehen und die ganzen touristischen Highlights mal so aus der Ferne oder mal kurz vorbeigehen, aber sich eigentlich mehr für das urbane Leben so interessieren, wo man halt sowas entdeckt.
Und der Tour hinterherfahren, wäre das was für dich?
Nee, glaube ich nicht.
Warum nicht?
Also du sprichst von der Tour de France.
Ganz genau.
Ja, nee. Ich weiß nicht, würdest du dich an eine Rennstrecke stellen und einem Rennen so zugucken, ein Motorradrennen?
Ja, klar. Mache ich dieses Jahr noch zweimal.
Okay.
Blöder Vergleich.
Ja, wahrscheinlich.
Aber,
also ich würde, wenn ich in der Nähe wäre, vielleicht mal vorbeischauen. 2016 war man in Frankreich unterwegs, als die Tour, ich glaube, gerade in den letzten Zügen war. Und wären wir noch 4 Tage länger an dem Ort geblieben, an dem wir waren, dann hätte man zum Finale nach Paris fahren können. Ich weiß aber auch nicht. Also das wird halt dann auch einfach natürlich sehr voll. Und also ich glaube, gerade das Finale würde ich jetzt nicht unbedingt sehen, wenn ich irgendwo in der Nähe bin und dann ist da halt gerade was, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber dieses Jahr wird es knapp.
Nee, dieses Jahr wird es knapp, aber nächstes Jahr würde ich mir schon fest vornehmen wollen, mal Alpe d'Huez zu sehen. Das ist so ein Kindheitstraum.
Und dann irgendwo
ganz weit oben.
Und mit Rennen.
Mit Rennen, ja, weiß ich nicht, aber das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also da habe ich auch schon Beklemmung, wenn ich im Fernseher sitze, dass das da nicht mehr passiert, ne?
Ja.
Wahnsinn. Nee, aber wahrscheinlich musst du da dich in erster Reihe immer drängen, weil sonst siehst du ja auch gar nichts. Das ist ja, so voll. Und da stehen die Autos noch und die Wohnmobile und die Straße wird enger und dann sind die ganzen Menschen da. Aber ich finde, die Stimmung ist so intergalaktisch, diese vollgemalten Straßen, diese Leidenschaft von den Menschen, die da an der Rennstrecke, an der Straße stehen, das ist beeindruckend. Das muss irre sein.
Ich würde mir das auch definitiv einmal geben, aber hinterherfahren nicht unbedingt. Also bei einer Etappe, wenn, wie gesagt, der Umweg dafür nicht allzu groß ist, dann ja.
Ich habe von Leuten gehört, die das gemacht haben, dass es dieses Drumherum, was man gar nicht am Fernsehen mitkriegt, auch eigentlich das Besondere sein soll. Also du fährst dann ja in Wohnmobilkarawanen, ne? Du lernst Menschen kennen, du bist eigentlich gefühlt immer mit den gleichen Leuten unterwegs, so die Tour mitfahren. Finde ich eine lustige Sache, die dann so eine Gruppendynamik auslöst. Ich glaube, das und da gibt's ja dann irgendwie diesen ganzen Heckmeck davor und danach mit so Umzugswagen und Bonbons und Shows. Ach, ich kann mir das schon spaßig vorstellen.
Naja, dann machen wir das nächstes Jahr und wenn es langweilig wird, dann fahren wir halt woanders hin.
Ja, super, machen wir. Hast du die Fußball-WM gesehen?
Ja, nicht komplett. Mhm. Also noch nicht mal komplett die deutschen Spiele, denn den Samstag, glaube ich, war es, den sie gegen Schweden gespielt haben, da war ich auf meinem ersten echten Erwachsenenfestival.
Was ist ein Erwachsenenfestival?
Naja, wir waren vor 2 Jahren auf dem Summer's Tale, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
So mehr mit Family und ein bisschen Workshops nebenbei und so ein bisschen Mucke. Und ich muss sagen, es ist ein gewisses Kontrastprogramm zum Hurricane. Wenn man da dann seinen grünen Wohnbereich, seinen WOMO-Stellplatz das erste Mal verlässt und durch die normale Zeltstadt zum Festivalgelände läuft und das Klackern der Füße, weil der gesamte Weg mit Blechdosen gepflastert ist, man das erste Mal hört, dann merkt man, es ist ein anderes Festival. Das ist ein erwachsenes Festival.
Ja. Also wart ihr beim Hurricane?
Wir waren beim Hurricane, ja.
Okay.
Recht spontan.
Das erste Mal, oder?
Ja. Mhm. Ja. Also überhaupt nach dem Summer's Tale das erste Festival.
Was
soweit, war das? Soweit ich mich erinnere.
Für Highlights?
Meine oder die
großen? Ja, die großen Acts. Wer da?
Prodigy war da.
Okay, stimmt.
Zum Beispiel. Gehört. Und ja, ansonsten hängt es natürlich sehr ab, in welche Richtung du gehst. Mein Highlight war musikalisch, würde ich sagen, Tudor Cinema Club.
Sagt mir nichts.
Aufschreiben, hören, definitiv. Es war so vieles. War echt viel, viel Gutes. Viele kleinere, mittlere Indie-Acts mal gesehen, die länger in Spotify-Playlists bei mir schon
sehr gut
ihr Unwesen getrieben haben. Einige verrückte Shows gesehen und ja.
Bist du denn ein Festival-Typ?
Ich bin mehr so ein, ich ziehe halt aus einem Konzert deutlich mehr, natürlich, weil es ist, also ich bin auch bei Konferenzen ein Freund von Konferenzen, die einfach nur einen Track haben, wo ich mich morgens hinsetze, mir das angucke, abends nach Hause gehe und fertig. Und wenn du dann dir morgens erstmal einen Plan machen musst, überlegen, ist es mir jetzt wert, bei Lieblingskünstler 1 früher zu gehen, um die Show von Lieblingskünstler 2 von vornherein zu sehen, oder gehe ich dann halb und wie werden sich die Massen bewegen, weil da würde ich eigentlich schon ganz gerne vorne, wann müssen wir uns da dann wahrscheinlich anstellen und so. Das ist halt so ein bisschen stressig und ich kann halt mit diesen, ich habe mich komplett mit meinem 24er Dosenpack abgeschossen und bekomme nicht mehr viel mit, aber stehe mit dir bei der Einlasskontrolle und erzähl dir meine Lebensgeschichte, Menschen nicht so viel anfangen.
Aber dein Konzept mit einfach drauf losfahren, übertragen auf Festival, funktioniert für dich nicht? Also ohne den Plan am Morgen zu machen, sondern gucken, was der Tag so bringt?
Naja, ich bin ja schon, also so ein bisschen tun wir das auch, weil wir dann halt auch mal gesagt haben, ach ja, ist jetzt doch nicht sowas, lass uns schon mal irgendwo rübergehen. Aber bei 4 Bühnen und so ein paar Dingen, die man auf jeden Fall sehen möchte und ein paar Dinge, die man auch auf keinen Fall sehen möchte, weil Musik, die mehr ins Schreien als ins Singen geht, nicht das eigene ist.
Ja.
Da ist es schon ganz gut, einen Plan zu haben, haben wir gemerkt.
Das macht Sinn, absolut, ja. Aber dann kann man ja weiterfahren auch, oder?
Inwiefern weiterfahren?
Naja, also übertragen, jetzt weitergehen. Aber.
Ja. Ja, das kann man. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem, gäbe es da ein Alkoholverbot. Damit bin ich, glaube ich, sehr exklusiv auf diesem Festival mit dieser Meinung, wenn ich mir die ganzen Betrunkenen um mich rum angucke. Mhm. Aber wir hatten uns irgendwie einen Sechserträger mitgenommen und gab so keine Möglichkeit, beziehungsweise nicht so die Gelegenheit, wo irgendjemand gesagt hätte, ach, jetzt ein Bier wäre super. Also komplett nüchtern dieses ganze Festival erlebt. Und ich brauche das tatsächlich einfach nicht so.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte eine, ich war in meinem Leben vielleicht ein oder zweimal auf dem Festival. Mhm. Jetzt war ich vor kurzem in Barcelona und da waren wir abends auf dem Platz vor einem großen Museum. Und das war dann auch so eine gefühlte Festivalstimmung, weil extrem viele Erasmus-Studenten dort waren. Und die hingen dann auf diesem Platz ab und das war dann, ich weiß nicht genau, ich würde mal sagen, so ein geduldetes Skateboarder-Treffen, was wohl das ganze Jahr über in der Stadt an dem Ort stattfindet. Und da saßen dann, also da waren ganz viele Treppen und Geländer und überall saßen Jugendliche, also junge Erwachsene, Jugendliche, die am Skaten waren, die am Quatschen waren, die am Trinken waren, die am extrem viel am Kiffen waren. Also es war irre, du gehst durch die Stadt und warst eben vielleicht noch so Fußgängerzone oder in einem schönen, hippen Stadtteil, wo es eher nur Cafés und Bars gibt und dann gehst du da lang und dann hast du wie so ein Mini-Festival mitten in der Stadt und denkst, was ist hier denn los? Und erinnerst dich dann aber, dass die Leute schon davon erzählt haben, dass es ganz besonders ist. Ja, und dann schnappst du dir auch so ein paar Träger Bier und dann setzt du dich da hin. Aber wir sind in einer Tour voll gequatscht, ob du nicht noch Bier kaufen willst. Willst du Bier kaufen? Willst du Bier kaufen? Cerveza, Cerveza, ja. Das war auch total schön und dann war es irgendwann 11 Uhr und auf einmal war der ganze Platz voller Scheinwerfer. Mhm. Da hat wohl auch keiner so richtig gemerkt, aber dann waren da 6, 7 Polizeiautos und die sind dann ganz langsam aus einer Richtung wie so eine Abrissmannschaft, also parallel gefahren und da haben die ganzen Menschen vor sich her getrieben und die sind alle aufgesprungen und sind losgegangen und wir sind dann, weil wir nicht wussten, was jetzt passiert, und sind wir mitgegangen mit den Leuten und haben dann auch so ein bisschen gequatscht, was los ist, und entweder steht man auf, weil man ganz viel Gras dabei hat. Mhm. Man steht auf, weil man illegal in dem Land ist und keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Oder man ist sowieso schon jemand, der aufgefallen war und gesucht wird. Und somit hat sich irgendwie, und zu irgendwas gehörte, glaube ich, jeder davon.
Zu welcher der drei Gruppen hast du dich gezählt?
Eigentlich hatte ich
eine Illegale im Land, oder?
Ich hatte keine Drogen dabei. Ich hatte auch keine Aufenthaltsgenehmigung, die ich bräuchte. Ich hätte sitzen bleiben können, aber das hätte irgendwie die Stimmung versaut, glaube ich. Also es war mir wichtig mitzugehen und zu wissen, wo geht's jetzt eigentlich hin? Also gibt es einen abgesprochenen anderen Platz? Und dann gab's eine Gabelung und da war es nicht ganz eindeutig. Leute sind links, manche sind rechts gegangen. Wir haben uns dann für den rechten Weg entschieden. Und dann ging es an einem anderen Ort weiter. Also so ganz den Sinn dieser Räumungsaktion habe ich nicht verstanden. Mhm. Vielleicht waren es aber auch die Nachbarn, die es leid waren. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es hatte eine kleine Festivalatmosphäre, weil es echt viele Menschen waren.
Ja, schön.
Ja, ansonsten Barcelona schon gewesen, nehme ich an.
Nee.
Auch nicht, okay.
Tatsächlich nicht.
Ja, Barcelona kann ich nur empfehlen. Hat irgendwie alles. Kurz davor war ich ja in Valencia, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Ist eher die Stadt, wo ich leben wollen würde, Valencia. Mhm. Aber Barcelona, ich glaube, es ist wie mit Berlin. So, ich liebe die Stadt, aber nochmal dort wohnen muss ich jetzt vielleicht auch nicht so dringend. Also dieser Drang hat nachgelassen. Aber Barcelona, Valencia, das sind schon echt tolle Städte.
Tja, bis wir in Lübecks Altstadt waren, war ich auch zufrieden mit meinem Wohnort.
Ja, diese Nähe zum Meer, das oder zum Wasser, und in Valencia haben sie ganz viel Grünfläche zum Sport machen. Das hat man aber auch da am Strand in Barcelona. Magst du diese Mischung aus, dass die Leute schon irgendwie arbeiten, aber auch ganz, also so gefühlt viel mehr Freizeit haben für einen längeren Zeitraum, weil das Licht auch länger da ist, weil sie das Meer haben. Dadurch hast du eine ganz andere Lebensqualität. Mhm. Oft. So bildet man es sich zumindest ein, wenn man im Sommer dort ist.
Ja. Nee, spanischen Boden habe ich noch nicht betreten. Wir hatten vor 2 Jahren überlegt, ob wir noch weiter Richtung Spanien, aber dann sind wir doch die Mittelmeerküste weiter Richtung Italien und nicht nochmal abgebogen. Mal gucken, in 1,5 Wochen machen wir uns wieder auf den Weg.
Mit welchem Ziel?
Erstmal die Alpen, das ist tatsächlich gesetzt, da ist relativ klar, wohin es geht. Berchtesgaden und dann hoch die Hütte, und da sind wir dann 4 Tage und klettern ein wenig. Vorausgesetzt die Hand hält, aber mal schauen.
Was heißt ein wenig?
Ein wenig heißt, dass wir die du erinnerst dich, dass ich letztes Mal sagte, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dieses traditionelle Klettern mit Sicherungen selbst legen und so. Den Kurs haben wir inzwischen gemacht und jetzt geht's an die Mehrseillänge.
Mhm.
Also
Blut sprich, geleckt.
Ja, total. Also jetzt auch 2 Monate nichts gemacht, deswegen bin ich sehr gespannt, weil bei dem besagten Kurs ich mir das Handgelenk ein wenig gezerrt habe. Also beim Selbstsicherungskurs verletzt, aber einfach total dämlich beim Klettern. Also gar nicht mal irgendwie spektakulär gestürzt oder sowas, sondern einfach so festgehalten, dann tat's weh, dann war vorbei. Und davon hatte ich jetzt auch tatsächlich eine ganze Menge, was? Also gute 2 Monate.
Wow.
Und ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie viel so geht. Vor allem die Mehrseillänge, wie der Name schon sagt, ist halt ein bisschen länger. Und jetzt so im mehr oder weniger untrainierten Zustand, das wird bestimmt ganz lustig. Aber mal gucken, wenn es nicht geht, dann habe ich einfach 4 Tage auf der Hütte und wandere ein bisschen durch die Alpen und schau mal.
Klasse.
Ja, da sind wir gerade so in den Vorbereitungen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Lust mehr habe, Ausrüstung zu kaufen, weil wir so viele Trips in Outdoor-Läden gemacht haben und einfach es so, also es ist schon nochmal ein bisschen was anderes, ob man in Eid oder in die Alpen fährt. Auch so was Notfallausrüstung angeht. Und ja, falls wir es dann nicht mehr zurückschaffen, dann nehmt euch mal so ein Notfall Biwak Säckchen mit, dann
okay. Und so.
Man weiß ja nie, wovon man so überrascht wird in einem. Okay, gut. Ja, so Geschichten. Und naja, man muss vor allem ja auch alles, was man mitbekommen möchte, muss man ja auch dann tatsächlich beim Klettern mitnehmen, weil du halt eben nicht mehr eine Route hochgehst und dich dann wieder abseilst und dann bist du halt da, sondern du gehst halt eine Route hoch und dann holst du den anderen nach und dann gehst halt die nächste Route und so machst du das halt. Mal gucken, wie viel Meter, hunderte Meter. Und dementsprechend brauchst du auch irgendwie einen Kletterrucksack und alles mögliche an Gear, was möglichst klein und leicht und so ist. Und willst auch nicht eine Flasche mitnehmen, sondern am liebsten eher irgendwas, was du nicht rausholen und doof verstauen musst, sondern eher so eine Trinkblase und so ein Kram. Und ja, die Einkaufsliste war etwas länger.
Auch eine Investition, nehme ich an.
Ja, auch eine Investition. Das durchaus, aber das habe ich ja eh bei diesem Klettersport gemerkt, dass also gerade wenn es dann nach draußen geht, dann braucht man doch noch ein paar mehr Dinge. Also ist das halt bei Sportarten, ne? Man kann da in vieles immer wieder gut investieren.
Ja, da taucht man diese Welten ein und dann muss man erstmal auf so ein Level kommen, um überhaupt mitmachen zu können, so richtig, ne? Das ist ja wirklich, also nach oben ist ja immer Luft, aber es gibt einfach so ein Grundlevel. Das habe ich auch beim Rennsport gemerkt. Ich dachte, es wäre genug, mit dem Motorrad hinzufahren, aber das ist ja Blödsinn. Ne? Also es ist ja naiv. Dann fängt man an mit den Reifenwärmern. Da muss man ein Luftdruckmesser kaufen. Da muss man ein Temperaturmesser kaufen. Da muss man also die Liste ist lang. Und dann ist man irgendwann gerade so da, wo alle mal waren.
Ich bin mir, wie gesagt, ja auch sicher, dass es auf den 40 Tonnen hinausläuft. Du willst davon ja nichts hören.
Ja. Krieg nicht in die Einfahrt reingefahren. Schwer zu beladen.
Die 4 Tage sind jedenfalls gesetzt. Das ist so richtig gebucht und da werden wir dann hoch und wieder runter wandern. Und naja, bei mir hat sich so kundenstrukturell ein bisschen was geändert. Mein jetzt neuer Kunde ist komplett selbst remote aufgestellt, hat seine Mitarbeiter irgendwie in 3 verschiedenen Ländern sitzen. Dementsprechend ist es dem total egal, wo ich sitze. Rieke fängt am 1.9. an zu arbeiten. So lange dauert das nämlich dann auch, bis irgendwelche Ärztekammern da Zulassungen erteilt haben und so Dinge. Und dementsprechend haben wir den August im Prinzip recht flexibel zu gestalten.
Aber arbeitest du dann von unterwegs?
Ja.
Gut. Machst du das denn vom Wagen aus oder suchst du dir dann immer irgendwie einen Ort?
Mal gucken.
Okay.
Also so richtig viel habe ich das halt auch noch nicht gemacht. Das wird so ein bisschen ein Test.
Ja.
Also jetzt waren wir bis einschließlich Montag unterwegs und dann habe ich mich Montag ein bisschen ins Café gesetzt und von da aus gearbeitet. Aber also wie gesagt, gerade wenn man diese Ländergrenze hier verlassen hat, dann ist ja LTE meistens nicht so das Problem. Das wird ja im Ausland, ist das einfacher zu bekommen. Und ich habe mich jetzt für die Vertragsverlängerung bei O2 mit irgendwie 60 GB entschieden, die ich auch EU-weit verbraten kann. Insofern sollte mir das nicht ausgehen. 2 Gigabyte am Tag im Schnitt mobil zu verbraten. Ich versuch's seit so ein paar Tagen, aber ist schwierig.
Hm.
Und insofern könnte der August eine lange freie Reise durch die Gegend werden.
Toll.
Aber ich, ja, mal gucken. Also es gibt auch noch so ein paar Dinge, die ich hier gern erledigen würde. Noch ein bisschen das Homeoffice mal weiter und zu Ende bauen und so Geschichten. Also vielleicht sind es auch nur ein paar Tage. Irgendwas zwischen 1 und 3 Wochen, sage ich gerade allen, sind wir unterwegs. Mhm. Mal schauen, was es wird.
Ja. Okay. Wie viel Tage davon seid ihr am Klettern?
4 sind wir oben auf der Hütte.
Ah ja, fest eingeplant, okay.
Und dann mal schauen.
Hm. Jetzt, wo du Alpen sagst, ich bin übernächste Woche in Österreich. Ein paar Tage noch. Das fällt mir gerade ein. Und dann bin ich in Tschechien. Besagtes Motorradrennen gucken. Also wirklich zugucken. Hinstellen mit den anderen Verrückten. Ja, das hatte ich auch noch im Plan. Und hatte da aber schon Flüge gebucht. Das heißt, leider kann der Bulli da nicht mitkommen. Sonst wäre es wirklich doppelte Investition. Naja, nächstes Mal. Wäre eine schöne Fahrt gewesen, glaube ich. Einmal über Wien und dann rüber nach Tschechien.
Ja, gut, ich meine, gebuchte Flüge muss man ja auch nicht wahrnehmen, ne?
Ja, die sind schon, weil nicht umtauschbar, aber ansonsten
geht's recht. Es würde dich keiner an Bord zwingen.
Außer das. So meinst du das, ja.
Ich setze dir das mal in den Hinterkopf.
War schon toll genug, das Jahr.
Mach damit, was du willst. Hast du denn die 200 Euro in einen Airbag-Test investiert?
200 Euro in einen Airbag-Test?
Meintest du, glaube ich. Also diesen zum Tragen.
An der Rennstrecke?
Ja.
Ah, ja.
Und?
Nein, habe ich nicht ausprobiert. Habe ich nicht ausprobiert. Es ist irgendwie eine Überwindung, den anzulegen. Ich habe es jetzt in so eine Liga der besten 10 geschafft beim letzten Mal, was extrem anstrengend ist, da beizubleiben bei diesen besten 10 von 200.
Mhm.
Und da sträubt es mir irgendwie, zusätzliches Gewicht an den Körper zu legen, wo darüber hinaus noch dieser Airbag mehr im Wind ist und damit ein paar, km/h auf der Geraden vielleicht verloren gehen. Du wirst gleich mit dem Argument kommen, dass es mein Leben retten könnte. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Damit brauche ich ja gar nicht kommen. Klug bist du ja selbst.
Aber nee, ich werd's noch machen. Bin in 4 Wochen auf dem Sachsenring zum ersten Mal.
Mhm.
Und da geht's erstmal darum, die Rennstrecke kennenzulernen. Da nehme ich mir auf jeden Fall auch einen Instruktor, der dann vorweg fährt und mir die Strecke zeigt. Und das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, den Airbag anzulegen. Da geht es in den ersten 1-2 Tagen nämlich nicht um Zeiten.
Jagd. Okay. Und dann würdest du ihn auch mal hochjagen?
Ja, ich denke schon. Einfach nur mal, um zu wissen, wie es ist.
Ja. Gut. Dann für ein nächstes Mal.
Für ein nächstes Mal, genau. Ich hatte dich eben nach Fußball-WM gefragt, dann sind wir aber ganz schnell vom Thema abgekommen. Wie fandest du die WM dieses Jahr?
Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren aufgehört, mich von sportlichen Ereignissen emotional in irgendeine Richtung außer nach oben leiten zu lassen. Also ich habe auch die Bundesliga mal so ein bisschen mehr verfolgt und Hannover ein bisschen mehr verfolgt. Durch meinen Bruder da hingekommen, der bereits in einem Alter, wo ich mich nicht dran erinnern kann, aber Faschingsfotos im Kindergarten belegen, dass ich als 96-Fan gehen durfte.
Aha.
Da wurde ich so ein bisschen hingetrieben.
Ja.
Und hatte tatsächlich auch mal 2 Jahre lang eine Dauerkarte. So kurz bevor die guten Zeiten anfingen, so mit Europa und so. Ich glaube 2011 oder 10 begonnen. Und war dann eine Zeit lang tatsächlich auch einer dieser Fans, die dann irgendwie gefrustet nach Hause gegangen sind, wenn das Team irgendwie verloren hat und das war so knapp und ärgerlich und die Ärsche auf der anderen Tribünenseite und so, war alles falsch im Leben und habe dann irgendwann mal diese Selbstreflexion betrieben und das für ziemlich idiotisch gehalten und seitdem gucke ich Sport, egal welchen, als recht neutraler Beobachter, erfreue mich mehr so an dem, ich sag mal, dem Technischen im Sport.
Okay.
hab natürlich schon so meine Clubs, die ich favorisiere und wo ich mich durchaus auch freue, wenn es nach oben geht. Und vielleicht mal so ein schade, wenn es nicht funktioniert, aber das war es dann auch. Und das Ausscheiden der Deutschen war mir relativ wurscht tatsächlich. Also ich habe beim letzten Spiel noch mitgefiebert, habe ich mir im Hafen angeguckt und das war ja auch durchaus knapp und hätte anders ausgehen können. Aber dann bin ich auch nach Hause gefahren und dann war gut. Und dann habe ich den Rest halt so recht neutral gesehen. Dann doch auch schon am Sonntag am Plönersee beim LTE-Spiel gucken mit Seeblick ein wenig mich geärgert, dass die Kroaten es nicht gemacht haben. Aber ja, danach war auch wieder alles in Ordnung. So habe ich die WM wahrgenommen. Und selbst?
Ja, recht ähnlich, was den Ausgang angeht. Ich bin gar nicht groß dieses Jahr in so eine Stimmung reingekommen. Also es gab schon die letzten
WM. Hätte auch sehr schnell sein müssen.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, es ging damals schneller bei der letzten WM und davor EM. Und
ich habe mir als Kind auch immer ausgemalt, wie es wohl sein müsste, dann, wenn das mal funktioniert mit der Weltmeisterschaft. Und dann war es halt soweit und irgendwie ja, war es ein netter Abend und dann war man halt Weltmeister, wie man halt so Weltmeister ist. Und es war halt auch relativ egal. So.
Nee, Weltmeisterschaft, also Weltmeister werden, das habe ich gut emotional mitgenommen. Grundsätzlich bin ich sehr emotional mit Sport. Finde ich aber auch gut. Mhm. Also mich stört daran nichts. Ich finde auch, dass das Verlieren dazugehört und dass sich ärgern. Alles in Maßen, natürlich, auf einer ganz gesunden, reflektierten Ebene.
Was heißt denn in Maßen? Wie lange?
Naja, also ich würde jetzt niemanden auf die Nase hauen, weil er zur Siegermannschaft gehört. Aber
gut, so weit ging es mir auch nicht.
Nee, aber ich habe Dinge gerufen,
auf die wäre ich jetzt heute nicht stolz. Sagen wir mal so.
Okay, das habe ich, glaube ich, auch schon oft gemacht. Nicht im Fußball, aber in anderen Sportarten war ich als Kind schon, ich meine, ich habe Urlaube mit meiner Familie abgesagt, ne? Mit meinen Eltern, die dann nach Dänemark gefahren sind, wo ich dann sagte, ich muss Motorradrennen gucken. Wenn man so als 10-Jähriger Sonntagmorgens um 4 Uhr aufsteht, um das Japanrennen zu sehen, kannst du so ungefähr einordnen, mit was für einer Leidenschaft ich dabei war oder bin. Das auch so Durchstrecken durchmachen, wie du so von 96 eben gesagt hast, um dann wieder vielleicht so nach 1, 2 oder 3 Jahren wieder oben auf zu sein. Das ist doch das, was Sport ausmacht, finde ich. Und das Leben so widerspiegelt nach so einer, man darf nicht aufgeben, man muss weitermachen. Ich finde, da steckt so viel drin und ich ziehe da so viel raus als Motivation auch. Wenn man Leute beobachtet, sei es im Tennis, Radsport, Motorradsport oder wo auch immer, die mal echt am Boden waren und wieder auferstehen und daraus ziehe ich ganz, ganz viel Kraft, so das zu sehen und daran auch, ne, man ist ja schon Teil davon, wenn man das mitverfolgt über so viele Jahre, dann hat man ja auch mitgelitten und kann sich dann aber auch genauso sehr mitfreuen. Und da gibt es ein paar Beispiele von einem Valentino Rossi, das ist so mein Lieblingsfahrer, der 2 Jahre in einem falschen Team gefahren ist und das waren sehr, sehr schwierige Jahre für alle. auch die Fans und da wieder am Ende mitjubeln zu können, jetzt, heute und um Siege wieder mitfährt. So, würde ich einfach nur eingeschaltet haben, würde ich das anders wahrnehmen. Und ich bin froh, dass ich da mit so einer Passion drinne bin.
Ja, ich würde sagen, ich nehme die Hochs mit, aber lass die Tiefs jetzt aus. Also es ist halt, ich meine, die Realität ist ja, dass es nicht wirklich ein Einfluss auf dein Leben hat.
Also würde ich so nicht sagen.
Naja, also dein emotional ja, aber jetzt so wirklich im Sinne von irgendwas ändert sich in deinem Leben nicht.
Nein, aber ich ändere mich oder meine
genau, meine, klar.
Ja, genau.
Ja. Und
somit ändert sich auch mein Leben vielleicht. Naja.
Ja. Okay, worauf ich hinaus wollte, es hat jetzt, solange du nicht all dein Hab und Gut auf Rossi die 2 Jahre lang gesetzt hast, hat es für dich keine finanziellen Auswirkungen, deine Karriere beeinträchtigt es nicht, dein, weiß ich nicht, deine Familie, hoffe ich sehr, zerbricht nicht oder so. Also auf einem echten, das hat einen Einfluss auf mein Leben gehabt, Level hat es eigentlich keinen Einfluss auf dein Leben. Ob da jetzt irgendjemand gewinnt oder nicht.
Also bei allem gebe ich dir recht, nur es hat keinen Einfluss auf mein Leben, gebe ich dir nicht recht. Das ist.
Naja, natürlich, also wenn du dich emotional dran hängst, dann hat es natürlich einen Einfluss auf dein Leben.
Genau, das ist so mein Standpunkt, ja.
Genau. Aber es ist jetzt materiell egal, wie gesagt, absolut. Also so dein Leben ja. verläuft, bis auf dass es dir besser oder schlechter geht, wenn du mitfieberst, ja. je nachdem, wie es dann ausgeht,
richtig.
Hat es so erstmal keine Wendung in deinem
Leben. Aber dann kannst du ja auch emotional dabei sein, wenn es keinen Einfluss hat.
Ja, wie gesagt, bin ich auch.
Also auch die Tiefs, meine ich. Ich glaube ja, dass die Hochs dann besser wären, wenn du die Tiefs mitgemacht hast.
Das würde ich challengen. Also ich meine, ich habe ja früher beides mitgemacht. Ne? Also ich bin wirklich frustriert nach Hause gegangen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt weniger freue, wenn es gut geht. Ich renne einfach nicht mehr so bescheuert frustriert durch die Gegend, wenn's also aus meiner Perspektive bescheuert, frustriert durch die Gegend, wenn's halt nicht irgendwie funktioniert. Ja. Also das Gute ist ja auch, dass ich eigentlich für die richtigen Teams bin und die es dann auch irgendwie hinbekommen. Jedenfalls irgendwann.
Ja, da stelle ich mir schwer vor, für ein Team zu sein, das nur verliert.
Ja, ich glaube, das ist dann halt auch einfach so eine gewisse, nein, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, es gibt schon viele, die auf dieses Underdog-Ding ganz gut abfahren. Ich habe mal über Hoffenheim eine Dokumentation gesehen oder mehr so eine Reportage. Angefangen, als so das erste Geld reingeworfen wurde und die irgendwo auf einem Rasen gespielt haben. Und dann gab es, das Fanhäuschen war halt tatsächlich ein alter Container, der irgendwo auf dem Feld stand, wo so richtig traurig, wo dann 4 Hardcore-Fans, deren absoluter Lebensinhalt Hoffenheim und wie gesagt, Hoffenheim als, was waren die, 4., 5. irgendwie sowas?
Ich weiß es nicht, aber ja.
Der halt einfach wirklich nichts irgendwie auf die Reihe bekommen hat. Dafür haben die halt jedes Wochenende gelebt. Und dann haben sie die begleitet, ich glaube, bis zum Aufstieg in die 2. Liga. Und für die war das halt, die standen dann da halt, ja, ist nicht mehr mein Hoffenheim, ne?
Ja.
Naja, es ist halt einfach hochgekauft,
ja.
Kommerz,
ja.
Große Show und die waren halt sehr happy in ihrer Blechputze, die irgendwo am Feldrand stand und wo irgendwie Fanclub TSG aufgesprayt war. Und die konnten halt mit Stadien und irgendwie Transfermillionen und so ein Kram halt alle nichts anfangen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da viele sich auch sehr, sehr wohl drin fühlen. So. Aber die Dokumentation war echt spannend. Also auch weil mich die Frage, wie man sich so ein Team in die erste Liga kauft, interessiert hat. Aber eben auch dann so diese Fanseite da zu sehen.
2010, 11, wo du öfter im Stadion warst, habe ich, glaube ich, im Stadion gearbeitet. Oh. Ja, einer meiner ersten Studentenjobs in Hannover. Da habe ich diese Geldkarten, diese, keine Ahnung, Kartenaufladestationen da mit dabei gewesen, um Leuten Geld aufzuladen, damit sie Bier trinken und Wurst kaufen können. Mhm. Ja, habe ich, glaube ich, einen Winter gemacht und dann war damit auch Schluss.
Ich habe in der Nordkurve angefangen mit einer Dauerkarte, aber oben sitzend, so okay. Zwei Blöcke neben den Ultras, bei eher so, ja, ich sag mal, gesetzten Fans. Und dann ging es irgendwann runter in den Stehbereich und da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, wo bin ich hier gelandet? Oh. Weil das auch schon, also so dieses rein für den Verein leben und wirklich alles daran hängen, das ist nicht gesund. Da bin ich mir relativ sicher.
Das, ja, ob es gesund ist, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Geht mir dann auch zu weit. Mhm. Also da hört es dann auch bei mir auf. Also dazu habe ich auch zu viel Freude an anderen Dingen, als dass ich mich da so auf eine Sache einschießen könnte, die mein Leben dann, also da sind wir uns eigentlich, das bestimmt ja das Leben komplett, wenn du so für 100% für den Verein. Nee, das verstehe ich auch nicht so genau.
Und es ist ja nichts, was einem irgendwie was Wirkliches im Leben gibt, ne? Also es ist ja keine zwischenmenschliche Beziehung, kein irgendwie das, was für mich jedenfalls so das Leben ausmacht, sondern halt so ein Klammern an so einen Verein.
Hm. Ja, leben und leben lassen, ne? Also dürfen sie gerne alles machen.
Ja, verbieten will ich sie auch
nicht. Wenn es friedlich bleibt, finde ich es interessant zu beobachten.
Ja, blieb es auch manchmal.
Ja. Ein Bier brauche ich nicht im Nacken. So, das finde ich dann im Stehbereich manchmal. Ich stehe da gerne. Mhm. Solange ich trocken bleibe und gesund, bin ich da sehr gerne. Schlimmer fand ich die Erfahrungen, die ich jetzt beim Public Viewing gemacht habe, bei dem Spiel, wo Deutschland verloren hat gegen Korea, war ich beim Public Viewing. Und als das Spiel verloren war, war bei den meisten so eine, ach, egal, nächstes Jahr, in 4 Jahren wieder so, und war recht friedlich, aber ich saß oder stand auf einem Tisch, um was sehen zu können, und da waren so ein paar andere, die ich nicht kannte, und eine Frau fing dann an zu sagen, welche deutsche Mannschaft. Das war ja keine deutsche Mannschaft.
Mhm.
Und da habe ich nochmal weggehört, das habe ich dann mal überhört, aber sie hatte dann ein, zwei andere, die darauf eingestiegen sind, und dann war man sich schnell einig, dass ja nicht genug Deutsche in der deutschen Nationalmannschaft spielen.
Mhm.
Und in einer Lautstärke, wo ich dann irgendwann nicht mehr weghören konnte. Und das sind so die Momente, also da kriege ich richtig Beklemmung. Also da weiß ich auch in dem Moment nicht mit umzugehen. Also es ist ja Rassismus an der Stelle, der da stattfindet. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Das war richtig schlimm. Und solche Fans gibt es ja leider auch. Nicht nur im Fußball, es gibt es ja überall. Und dann wird mir der Sport leider oft im Fußball so gesehen, zuwider irgendwie Teil davon zu sein.
In ja, dem Moment. Kann ich,
und
kann
dann will ich nur flüchten. So, das war echt schlimm. Schlimm zu sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der gewonnenen Weltmeisterschaft keiner gefragt hat, wo der Name Podolski oder Miroslav herkommen.
Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern, ja.
Nee, genau. Und beim Verlieren ist es dann, naja, ganz schnell die Sündenböcke gesucht. So, und das fand ich nicht gut. Das fand ich gar nicht gut.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
Das war eine ähnliche Erfahrung, die ich da gemacht habe, wo man nicht darauf vorbereitet ist, dass so ein Gespräch jetzt auf einmal kommt, wo ich gerne schlaue Sachen sagen würde und die man sich vorher überlegt. Im Nachhinein fallen mir auch immer tolle Sachen ein, die ich hätte sagen können. In dem Moment natürlich nicht. Und das war dann so die zweite Situation in sehr kurzer Zeit, wo ich beim ersten Mal in Hannover angekommen, ich weiß nicht, wo ich gekommen bin, mit dem ICE. Und der ICE fährt ein, und ich wollte aussteigen und sehe, dass neben mir eine Frau mit einem Kinderwagen steht. Frage ich die Frau, ob ich ihr raushelfen kann, und habe den Kinderwagen dann rausgestellt und die bedankt sich, ich drehe mich um, wollte Richtung Treppe gehen, und dann geht ein blondes Mädchen an mir vorbei, die mag vielleicht 18, 19 gewesen sein, vielleicht 20, keine Ahnung. Ging an mir vorbei, aber schon kontaktsuchend, also mich streifend, und zwar zu sich, aber in einer sehr hohen Lautstärke sagend, auch noch den Ausländern helfen. Und da war ich erst nicht klar, was sie damit meint, bis ich verstanden habe, dass die Frau, die ich rausgeholfen habe, eine farbige ist.
Mhm.
Und dann in dem Moment macht's Klick, und ich stehe da, und ich konnte es nicht fassen. Ich konnte, und die war so schnell weg, dass ich war einfach regungslos. Das war eine Studentin gefühlt, so eine deutsche Studentin mit so einem Spruch, war ich nicht drauf vorbereitet.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, furchtbar. Also, ja.
Ich glaube, ich wäre auch nicht besonders gut im spontan darauf reagieren.
Ja.
Ich glaube, ich wäre auch nicht besonders gut im argumentieren mit irgendwelchen Rechtspopulisten bis Nationalisten und Nazis. Trotzdem hätte ich sehr gerne die Auseinandersetzung gesucht oder die Diskussion gesucht, aber musste dann leider feststellen, dass ich bei dem My Country Talks, heißt es glaube ich, Format nicht da bin.
Hm.
Das sagt dir was?
Ja.
Hast du dich angemeldet?
Nein.
Weil lieber nicht, oder?
Weil es mir so geht wie dir.
Ich glaube aber, dass es schon eine interessante, ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine interessante Erfahrung gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es komplett anders verlaufen wäre, als man sich das vorher so im Kopf ausmalt. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, kurz die Idee erklärt. Man meldet sich an, beantwortet 7 Fragen oder sowas, die in aller Regel eine rechtspopulistische, also die Rechtspopulisten von der restlichen Gesellschaft trennen. Und dann wird man Rechtspopulisten. Nein, es geht natürlich um unterschiedliche politische Meinungen, die zusammengebracht werden sollen. Und aber in aller Regel ist es halt schon ein Links und Rechts zusammenbringen. Und dann verabreden sich viele, viele 100 bis 1000 Menschen an einem Tag zu 2er Kaffee-Dates, um über ihre politischen Ansichten zu diskutieren. Und ich hätte das sehr gerne mitgemacht. Einfach um so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie jemand, der komplett andere Ansichten hat, so tickt. Weil ich glaube, wenn man sich halt wirklich unter diesen Bedingungen zu einem Kaffee trifft, ist es halt was anderes als eben die beim Aussteigen zugerufene rassistische Bemerkung, die halt dann auch einfach in so ein, naja, ich hau die jetzt raus und dann bin ich weg und dann sagt keiner was und wenn jemand was sagt, dann blöff ich kurz zurück und dann bin ich weg. Das ist halt nicht wirklich das ist ja eine reine Konfrontation und nicht eine sich miteinander auseinandersetzen. Und da hätte ich sehr viel Lust drauf gehabt und war ein wenig traurig, als ich merkte, dass das leider, dass die Runde an mir vorbeigehen wird. Aber mach du das doch mal, dann kannst du davon berichten.
Ja, in der Tat ist es wahrscheinlich ein guter Ort, um zu üben, um nächstes Mal vielleicht gewappnet zu sein, um sich in dem Moment schon, in dem Moment führst du eine Diskussion, lernst den Gegenüber ein bisschen kennen und vielleicht schärfst du dadurch deine Argumentationskette so, dass du beim zweiten oder dritten Gespräch das Gefühl hast, das wären doch vielleicht jetzt mal so Argumente, die man in so einer nächsten Konfrontation bringen könnte, weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber allein die zwischenmenschliche Erfahrung hätte ich sehr, sehr spannend gefunden.
Ich weiß nicht, ob ich darauf sogar fast verzichten könnte, aber
ich glaube, es erweitert schon den Horizont.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung, die ich da habe. Ich glaube auch, dass es den Horizont erweitert.
Also, ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man mit jemandem, der mit rechten Gedankengut durch die Gegend rennt, sich halt wirklich eine Stunde zusammensetzt, dass man einfach sehr viel mehr ein Gespür dafür bekommt. Weil es ist halt ein anderes Setting. Es ist halt nicht so ein, ansonsten ist es Aufeinandertreffen mehr so die Kommentarspalte oder irgendwas oder halt dann diese krasse Konfrontation und da erfährt man ja nicht wirklich was, außer okay, das ist die Richtung, aus der er kommt. Aber tja, nächstes Mal.
Wann ist das dieses Jahr?
Am 23. September, glaube ich.
Ich schreibe sie mir mal auf.
Ja. Allein, wie gesagt, um mir sagen zu können, wie es so war.
Stimmt. Ist das Ganze eigentlich dann betreut und beobachtet?
Nee, ne? Ihr verabredet euch irgendwo zu einem Bierchen oder einem Kaffee und dann könnt ihr danach sagen, wie es war.
Okay. Oh je. Na gut.
Du musst ja auch mal aus deiner Komfortzone raus und so ein bisschen.
Ah, ja, stimmt. Ich würde gerne behaupten, das mache ich ständig. Ich überlege gerade, ob ich es ständig mache. Ich hatte ja letztes Mal von der Theatererfahrung erzählt, glaube ich. Ja. Das war auf jeden Fall was.
Darf ich jetzt mit mich nackt ausziehen und.
Richtig. Wobei das klang gar nicht nach einer Überwindung für dich.
Es war einen Moment lang komisch.
Okay.
Also allein schon, weil es halt wirklich zwischen der Idee, na gut, dann lassen wir uns jetzt halt hier hin, und dem Entblößen standen vielleicht so 30 Sekunden. Ja. Aber ich habe mich überraschend wohl gefühlt. Aha. Nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte nur noch nackt durch die Gegend rennen, aber durchaus, dass ich kein Problem, das nächste Mal hätte, mich da hinzusetzen und mich komplett natürlich einfach auszuziehen. Mhm.
Ich denke auch, dass es, ich meine, in der Sauna überlegt man ja auch nicht, ne? Das ist einfach mittlerweile bei mir so, fühle ich mich auch super wohl mit. Es war vielleicht am Anfang mal komisch. Ich glaube, das ist da ähnlich. Das machst du einmal und dann ist es normal.
Ja.
Und die Schwimmerfahrung nackt ist natürlich großartig. Ist anders. Ist ein bisschen mehr Kindheit. Das empfehle ich jedem, der, naja, ich meine, als Kind kennt man es ja, man musste sich dann ja an den Busch stellen und die Hose bis auf die Knöchel runterlassen. Wenn man selbiges als Erwachsener macht, hat es wieder was mit Kindheit zu tun auf einmal.
Ja. Oder man muss danach ein paar Fragen antworten. Man weiß es nicht. Glaubst du, dass du deinen Job noch bis zur Rente machen kannst oder wird es ihn so lange nicht geben?
So. Boah. Wie lange habe ich Bedenkzeit? Aus dem frei rausgesprochen, laut gedacht. Ich habe mal, sagen wir es mal so, ich habe erstmal, um das mit den Worten eines anderen zu beantworten, ich wüsste nicht, warum ich in Rente gehen soll, wenn mir der Job noch Spaß macht. Mhm. Ne? So. Und mein Job macht mir im Moment Spaß, wenn ich mich ausreichend um Abwechslung kümmere, also Hobbys weiterpflege, dann macht mir mein Beruf sehr viel Spaß.
Ja. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, glaubst du, dass Grafikdesign in 35 Jahren noch von Menschenhand passieren wird?
Wow.
Oder wird auch dein Job von einem Roboter?
Ne, es wird, gibt's heute ja schon, ne? Die ersten Versuche, bei den Websites ist es angefangen. Kleinste Websites heute selber zu machen, kann ja jeder mittlerweile. Ich denke, unser Beruf wird sich verändern müssen. Mhm. Ganz sicher. Meine Prognose ist, dass die ganzen kleinen Jobs wegfallen werden. Alles das, ja, was eine geringe Anforderung erstmal hat, ist sowieso schon mal, kann man selber lösen über Software, die dort ansetzt, wirklich Logos zu generieren und Grafik zu machen oder Websites zu bauen. Das funktioniert ja heute auch schon so. Ich würde sagen, ja, solange man beweglich bleibt und guckt, was neue Technologien eigentlich noch für neue Berufsfelder schaffen und um weiter zu gucken. Aber erstaunlich ist ja, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, in den letzten 10 Jahren sich nicht so wahnsinnig viel verändert hat, was mein Beruf angeht. Da war jetzt keine Quantensprünge notwendig für mich, mich anzupassen. Das war eigentlich meistens aus eigener Motivation heraus, sich weiterzuentwickeln. So, also mir persönlich, also wenn du jetzt andersrum, wenn du mir sagen würdest, du machst genau das Gleiche jetzt noch 40 Jahre, würde ich sagen, oh nein, dann muss ich einen anderen Job wählen. Also ein Stück weit will ich auch ja, dass sich Dinge ändern. Um auch motiviert zu bleiben, um kreativ zu bleiben, müssen sich Dinge ändern. Und wenn diese Veränderungen gezwungen sind, ist es genauso willkommen, als wenn ich sie mir suche, glaube ich.
Aber kannst du dir vorstellen, dass du gar nicht mehr für das, was du jetzt machst?
Klar.
Dann gebraucht wirst.
Ja, absolut.
Ja, kann ich nämlich auch gut vorstellen.
Ja, also ich finde es eigentlich total, ich, vielleicht ist es auch ein, viele in unserem Alter und unserer Generation sind, denken so. Viele haben die Einstellung, dann mache ich halt was anderes. Das klingt jetzt ein bisschen trotzig, ist aber eigentlich so ein, fast schon so ein sich selbst zureden. Du musst das jetzt nicht lange machen, sonst wird dir eh langweilig und du kannst ja was Neues machen. Mhm. So, und mir geht's auch absolut so. Ich habe vor ein paar Jahren mal in einem Film mitgemacht. Ich mache Animationsfilme genauso wie Grafik. Fühle mich aber auch wohl im Bereich des Produktdesigns oder Innenarchitektur. Ich finde das alles super spannend. Ich habe mir eine Kamera gekauft und bin jetzt in Fotografie, wobei ich da, glaube ich, am meisten Aufholbedarf habe.
Derzeit. Das ist deine Einsteigerkamera, um ein bisschen mit Fotografie zu üben, ja?
Ja, genau. Okay. Mein Problem ist, dass ich mir immer sage, billig kauft man zweimal und wenn ich mit was anfange, dann muss das auch schon einen gewissen anders. Ich finde es schwierig, wenn ich an die Grenzen kommen würde. Ich habe an der Kamera jahrelang Zeit, um an die Grenzen der Kamera ranzukommen.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich werde ich sie nie erreichen. Ja, also Veränderung macht mir überhaupt gar keine Angst. Neue Technologien auch nicht. Eher würde ich mich freuen, wenn es noch schneller gehen würde, glaube ich.
Mhm. Mir macht das Ganze auch gar keine Angst. Ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, was ich in 35 Jahren noch machen soll, weil das, was ich jetzt mache, glaube ich, relativ trivial in 10 Jahren zu ersetzen ist. Und ich habe auch einfach so ein Grundvertrauen, dass schon irgendwas Neues für mich kommen wird. Aber ich habe keine Ahnung was. Mhm. Das macht das Ganze auch so spannend. Ich habe mich aber in letzter Zeit häufiger mal mit Zahnärzten über dieses Thema unterhalten. Das liegt zum einen daran, dass ich eine geheiratet habe und mich mit der unterhalten konnte. Zum anderen aber auch zugezogene Zahnärztinnen, die hier zum Studieren hergekommen sind, entsprechend ein Umfeld haben, was ein Bekanntenumfeld, was aus 99% Zahnmedizinern besteht. Und die sind da alle sehr anders gepolt. Also ich glaube, das liegt halt zum einen daran, dass sie gerade 5 bis 7 Jahre oder sowas investiert haben, um ein Studium abzuschließen. Und die Idee, dass das vielleicht in 10 Jahren hinfällig sein könnte, vielen ziemliche Angst macht.
Ja.
Es sowieso auch ein Beruf ist, bei dem man nicht so einen krassen Wandel in den letzten Jahren, also natürlich gibt es auch eine technologische Weiterentwicklung, aber das geht halt immer in die Richtung, der Zahnarzt kann jetzt noch coolere Sachen mit dir anstellen, weil er technische Hilfsmittel hat, aber weniger, soweit ich das jedenfalls einschätzen kann, in die Richtung, und diese Tasten muss er einfach gar nicht mehr machen.
Mhm. Ne?
Also digitales Röntgen, da wird halt immer noch geröntgt und so. Und da ist es halt irgendwie eine ganz andere Stimmung. Da ist es halt irgendwie mehr so, dass ich dann, wenn ich da sage, ich kann mir das nicht vorstellen, und wenn ich dann mit so Argumenten komme, natürlich kannst du dir nicht vorstellen, kannst du dir heute nicht vorstellen, dass dein Patient sich in die Arme eines Roboters begibt, um die Füllung machen zu lassen, aber siehe Aufzüge und so, da gab es auch vieles, wo nie ein Mensch eingestiegen wäre, hätte da nicht jemand am Bedienpanel gestanden, und ein paar Jahre später war das komplett normal. Und da will nicht so richtig kann ich mir vorstellen, habe ich noch nie gehört.
Das mag wahrscheinlich daran liegen, dass die Ausbildung so speziell ist, dass es, also so stelle ich mir vor, dass es da wenig links und rechts gibt, um auszuweichen, also um sich, wenn du was mit Zähnen machen kannst, willst du nicht auf einmal was mit Nasen machen können. So, das meine ich damit, ne? So, dass es während wir etwas gelernt haben im Studium, wo es um räumliches Denken geht, um Farben, keine Ahnung, Geschmäcker, um Trends, um Mode, um so ganz, ganz schön breit aufgestelltes Wissen haben. Und natürlich muss ein bisschen Talent dann noch dazukommen und auch die Leidenschaft, über sich hinauszuwachsen. Aber das alles zusammen gibt mir das Gefühl, mich bewegen zu können in einem breiten Designspektrum.
Mhm.
Und meine Arbeit bezieht sich eher sehr auf, setzt eigentlich da an, wo Menschen drüber reden wollen, wie ihr Unternehmen ist, also viel mit Verständnis zu tun hat. Leute, die aus dem Baukasten etwas gestaltet haben wollen, die kommen ja gar nicht erst zu mir. Es geht ja erstmal darum, dass Leute kommen und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie es aussehen könnte. Und das herauszufinden, was der Kunde eigentlich wirklich erstmal braucht, das ist etwas, wo ich glaube, wo es noch ein paar Jahre länger dauern wird, bis die Algorithmen da so funktionieren.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich fand das Beispiel bei Webseiten, hat es ja schon angefangen, ne?
Ja, genau.
Die Hafen-Website ist ja, glaube ich, auch
richtig,
Squarespace. Ne?
Richtig.
Da hat auch nicht mehr wirklich jemand programmiert in dem Sinne. Und das ist halt auch, also es war halt vor ein paar Jahren noch als Homepage-Baukasten verschrien. Ne?
Mhm,
und dann hat es halt so damit angefangen und jetzt wächst das halt in Bereiche hinein, wo, wenn zu mir jetzt irgendwie ein Handwerker kommen würde oder so, ich dem sage, du, das willst du nicht bezahlen, dass ich da loslege, schau mal richtig, da.
Genauso mache ich es auch. Aber auf der anderen Seite ich habe ja einige, ich arbeite mit für große Projekte immer mit Programmierern zusammen, denn umfangreiche, sehr individuelle Lösungen lassen sich im Moment so noch nicht abbilden.
Genau.
Und wenn ich dann nachfrage, du, ich habe da was in 2-3 Monaten, keine Ahnung, Budget ist gut, Laufzeit wahrscheinlich 4-5 Monate Entwicklungszeit, dann sagen die, ich habe so viel zu tun, ich komme da gar nicht zu. Mhm. Die Jungs, die gefragt sind, die haben heute nicht weniger zu tun, sondern eher mehr als damals noch. Aber spannendere Projekte, das sagen sie auch. Dinge, wo, also diese, die Website vom Bäcker von nebenan, die wollten sie eigentlich auch noch nie machen.
Ja.
Ne, muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist eine Wahnsinnserleichterung auch.
Genau, ich meine, es sind halt auch bisher mehr so die Jobs, die wegfallen, wo ehrlich gesagt auch nie so richtig jemand die unbedingt machen wollte, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Also sicherlich gibt es welche, die super gerne immer die gleichen Schweißpunkte an einer Autokarosserie gesetzt hätten oder haben. Aber ich würde halt schon sagen, dass das eher ein, ich bin in diesem Beruf seit 183.000 Jahren, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll, Hilfe, ich habe Angst vor der Zukunft, Ding ist.
Mm.
Und ich glaube auch, dass es bei uns ein bisschen dauern wird. Ich glaube, dass für die, die momentan, und das sind ja auch viele, die sowas machen, halt die Handwerksseite von nebenan machen, sobald hier irgendwie sowas wie Squarespace so groß wird, dass es einfach in das Bewusstsein von ja kleinen Handwerksbetrieben rutscht, dass sie auch für einen Zehner im Monat das haben können, wofür sie sonst erstmal irgendwie ein paar tausend Euro bei irgendeinem Dienstleister lassen müssen, dass es dann halt auch in unserer Branche für einige anfängt. Ich finde aber auch, wie gesagt, dass das gar nicht so wahnsinnig schlimm ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir jetzt halt an einem Punkt sind, wo gerade mit so Herausforderungen wie dem autonomen Fahren, wo ich glaube, dass es innerhalb von ein paar Jahren einfach komplett Branchen und wie viele Taxi- und Lkw-Fahrer gibt es in diesem Land, komplett umkrempeln wird, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung wird. Und das könnte kritisch werden, einfach weil es sehr viel schneller geht als jemals zuvor. Hm. Aber ansonsten mache ich mir da nicht so richtig viel Sorgen. Als allerdings vor ein paar Jahren jemand in meinem damaligen Bekanntenkreis zur Üstra gegangen ist und Bahnfahrer wurde.
Okay.
Da habe ich sehr gut gestaunt.
Was hat er vorher gemacht?
Das weiß ich gar nicht. Aha. Es war eher ein sehr erweiterter Bekanntenkreis, sage ich mal.
Okay.
Vielleicht war es auch seine erste Ausbildung. Aus welchem
Grund Bahnfahrer geworden ist?
Hatte Lust zu.
Aha. Das wäre so eine Art Nebenjob maximal.
Nee, ich glaube, das machst du schon
hauptberuflich?
Vollzeit hauptberuflich, ja.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das sind Studenten, die sie da hauptsächlich beschäftigen zum
Österfahren. Auch ehrlich gesagt schon eine gewisse Verantwortung.
Durchaus, aber können das Studenten nicht leisten, die Verantwortung, meinst du?
Ich glaube, es ist eher so.
Ich meine, ich habe mal einen Aufruf gelesen, dass es ein guter Studentenjob wäre.
Bahnfahrer auf 450 Euro Basis?
Naja, du hast halt dann auf jeden Fall die Möglichkeit, nachzuarbeiten oder abends oder morgens.
Das stimmt. Ja. Fährst halt ein paar hundert Leute durch die Gegend, ne?
Ja.
Aber dafür auf Schienen.
Also, ja, ich meine, das ist wie mit jedem Job, wo man nicht selber mal drinnen gewesen ist, aber ja, ich will mich jetzt nicht da aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ob das jetzt schwierig ist. Ist
bei einer Stadtbahn gefährlich.
Ja.
Bist du mal in Nürnberg Stadtbahn gefahren, also beziehungsweise U-Bahn gefahren?
Nein, da bin ich nur Taxi gefahren.
Okay.
Wieso?
Ach, das ist, also ich habe vorher auch schon mal eigentlich gewusst, was mich erwartet, aber es wieder vergessen gehabt. Und wenn man da in die U-Bahn steigt und nach vorne durchgeht und dann ist da eine Scheibe und kein Fahrer und nichts und das Ding fährt komplett autonom durch die Gegend.
Ach was.
Dann ist es so ein, ach ja, stimmt ja.
Wie wird die gesteuert?
Die fährt halt einfach.
Okay, aber ich meine solche Sachen wie, steigt noch jemand ein, Türen nicht ganz zu, keine Ahnung, das sind so ein paar Fehlerquellen, die...
Na gut, aber die Bahn merkt ja auch selbst, ob die Tür ganz zu ist oder nicht.
Richtig.
Da rennt ja jetzt auch der Fahrer.
Was passiert, wenn einer in der Tür stehen bleibt und sie blockiert?
Das weiß ich nicht.
Wird es eine automatische Durchsage geben? Spannend.
Also im Zweifelsfall kann halt ein Mensch übernehmen. Es gibt halt so eine Leitstelle, wo zum einen kontrolliert wird, zum anderen im Zweifelsfall händisch übernommen werden kann. Aber ansonsten fahren die so ein bisschen autonom durch die Gegend. Und das auch schon seit
Nur unterirdisch Jahren, auch?
Nur unterirdisch, ja. Ja, okay. Das macht das Ganze
das halt einfacher. Das macht es einfacher, ja. Weil du keine Kreuzungen und ja, da steht noch jemand auf den Gleisen Situationen hast.
Ja. Mein absolutes Aha-Moment war ja, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann in diesem Podcast erzählt, aber who cares, als ich vor, ich würde mal so schätzen, 2-3 Jahren in Hamburg unterwegs war und dann ein Hermes-Roboter an mir vorbeifuhr. Also einfach so eine kleine Büchse, so weiß ich nicht, Knie hoch oder so, fuhr an mir vorbei, hinten so eine Fahne, damit man ihn sieht, stand Hermes drauf und ich guckte ihm so hinterher, ja. Und es hat mich nicht im Ansatz irgendwie gewundert. Und so irgendwie Sekunden später, krass, an mir ist gerade ein Roboter vorbeigefahren, der ein Paket ausliefert und ich habe es für total normal gehalten.
Wie lange ist das her?
Wie gesagt, ich glaube so 2-3 Jahre.
Okay, habe ich noch nicht gesehen.
Das war auch da ein Pilotprojekt.
Ja.
Ich glaube, inzwischen fahren die in einigen Städten dann auch Pizzen aus und so.
Hm.
Also damals wurden die dann noch von Hand gesteuert, wenn eine Ampel kam, aber sind ansonsten so dem Fußgängerweg halt hinterhergerannt. Und der Hersteller und Betreiber meinte, dass sie super wenig Probleme mit Vandalismus und so haben. Und da das Ding an mir vorbeigefahren ist und ich dann einfach dachte, ja, okay.
Hm.
Obwohl ich Technologie interessiert bin, vorher gar nicht wusste, dass die durch die Gegend fallen. Aber es hat mich einfach so gar nicht irgendwie verwundert. Konnte ich das ganz gut nachvollziehen. Ich hatte jetzt jedenfalls nicht das Bedürfnis, die Kiste mal umzudrehen, aufzumachen, anzuhalten, mal zu gucken. Also wird es sicherlich auch geben, ne? Gruppe betrunkener Jugendlicher, ich hätte mit 16 das Ding auch erstmal umkreist und geguckt, was passiert, wenn ich das wegtrage.
Absolut, oder sowas. Ja. Finde das wieder seinen Weg, wenn ich es bei mir ins Zimmer stelle und
wann kommt wer und holt den ab und so.
Ja. Ja. Kannst du für mich zur Schule gehen? Draufsetzen.
Ja. Vielleicht hat es einfach geholfen, dass es Hamburg einigermaßen gutes Viertel tagsüber irgendwann um 12 war. Da waren nicht so viele betrunkene Jugendliche unterwegs, aber.
Wäre witzig, wenn das Ding um Hilfe rufen könnte.
Ja.
Ja. Jetzt wollte ich gerade was fragen, was Schönes. Autonom. Nee, ich komme nicht mehr drauf.
Ich bin mir jedenfalls sehr sicher, dass es meinen Job nicht mehr
geben wird. Jetzt weiß ich es wieder. Ich musste gerade daran denken, wo du es sagtest, weil wir darüber gesprochen haben, dass Technologie oft Dinge übernimmt, worauf eh keiner so richtig Lust hatte und auch neue Jobs dadurch entstehen. Ich musste daran denken, als ich in Berlin war und dort gearbeitet habe in einer Agentur, da kam eine Postbotin vorbei, die sich dagegen entschieden hat, Auto zu fahren oder Fahrrad zu fahren, sondern die ist tatsächlich mit diesem Handkarren unterwegs gewesen, den man auch von früher aus vom Dorf so noch kenne, in diesem Fall aber Berlin, und die hatte Sportschuhe an und die hat täglich zwei Touren gemacht, hat sie so gesagt, ich muss demnach daraus schließen, dass es ungewöhnlich ist, und die ist gejoggt, die ist mit diesem Wagen. Und die hat gestrahlt. Bei Wind und Wetter ist die draußen gewesen, die hatte die Laufschuhe an. Die muss wirklich vom Alter her in den Ende 50, vielleicht Anfang 60 gewesen sein. Und die hatte die war durchtrainiert, die hatte ein super Tempo und die hatte so einen Spaß am Laufen, hatte ihre Trinkflasche dabei, hatte eine Sporthose an, Sportschuhe an, natürlich dann das Postshirt und hat die Post rumgebracht. Und das fand ich, da hat sie sich in diesem System ihre Freiheit, die ihr gegeben ist, genommen und hat daraus zwei Sachen miteinander verbunden. Mhm. Eine Leidenschaft und einen Beruf. Und das fand ich immer schön zu sehen, wenn sie vorbeikam. Sie wirkte sehr glücklich damit.
Ja, ich glaube auch, dass es das immer wieder gibt.
Mhm.
Den glücklichsten Hermesboten, den ich bisher getroffen hatte, hatte allerdings 4 Räder und so eine Fahne.
Warum hat er noch Räder? Warum ist er nicht geschwebt?
Erste Version kommt noch.
Okay. Glaub ich. Ja, Hoverboard ist ja das, was hier wirklich einen unglaublichen Delay hat.
Das stimmt. Ja.
Das sollte früher kommen. Ja.
Kein Verlass auf die Zukunft.
Nee.
Das sowieso nicht. Wenn man das erstmal begriffen hat, ist das Leben ein bisschen entspannter.
Stimmt.
Ja.
Das dauert noch bei mir, bis ich das begreife. Bei mir kann immer alles nicht schnell genug gehen. Bin ein bisschen ungeduldig. Mit Mitarbeitern, mit Angestellten.
Ich habe mal, Robert Habeck hat in, ich glaube, einem Zeitformat einem neuen, also Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, ein Mensch, den ich sehr sympathisch finde, der hat bei dem Zeitformat, wie auch immer es heißt, die haben jetzt ein paar neue Podcasts rausgebracht und eines dieser Formate ist, ein, zwei Moderatoren laden einen Gast ein, fragen den Gast am Anfang, wie sein Schlusswort heißt und dann sagt er irgendwie Miezekatze. Mhm. Und wenn er dieses Wort sagt, dann ist das Interview vorbei, wie lange auch immer es dauert. 5 Minuten, okay. 5 Stunden, keine Ahnung. Bei Robert Habeck waren es, glaube ich, irgendwie 2,5 oder so. Und da haben sie auch mit ihm über das Thema gesprochen und er hat da so eine Perspektive reingebracht, die ich sehr schön fand. Der meinte, er kann sich halt gut vorstellen, dass die Jobs, die wir von einem Menschen machen lassen wollen, soziale Jobs, die Pflegejobs, dass er sich gut vorstellen kann, dass die einfach sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen, wenn das, was jetzt momentan als die besseren Jobs irgendwie angesehen wird, dann größtenteils halt übernommen werden kann. Und er fände eine Zukunft sehr schön, in der die zunehmende Automatisierung uns halt diesen Twist mitbringt, dass wir einfach sehr viel mehr den zwischenmenschlichen Kontakt in Berufen. Die Dame, die im Café arbeitet, die Pflegekraft und so weiter mehr wertschätzen. Und ich glaube, das ist eine Romantiker-Idee, bei der ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ja, da ist mir total einleuchtend, dass es auf jeden Fall so kommen wird. Aber fand ich ganz sympathisch. Hm. Und ich glaube halt, dass das Thema Automatisierung und Wegfall alter Berufe einfach viel zu negativ gesehen wird, weil es halt einfach viele unflexible Menschen trifft, die daran festhalten, dass das, was jetzt ihr Lebensentwurf ist, einfach die nächsten 30 Jahre so bleiben wird. Oder die nächsten 50 Jahre oder was auch immer. Hm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wo ich jetzt auch nicht so richtig weiß, wie man das angehen soll. Dem Schulfach Unsicherheit oder keine Ahnung.
Ganz sicher. Also wenn, dann in einer sehr frühen Phase sollte man das definitiv so machen.
Ja.
Aber dann muss sich auch das Schulsystem darauf einstellen. Dann gibt es nicht, das ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Struktur eines Studiums zum Beispiel. Umstellung von Diplom auf Bachelor hat sich bei uns so an der Hochschule geäußert, dass alles total verschult und durchdeklariert war, während man wenig Spielraum hat und seine ein Talent entwickelt dafür, sich umzustellen und neue Dinge auszuprobieren, sondern ein vorgesetzter Plan für die nächsten 6 Jahre schon stand. Mhm. Und ich denke, das ist ja nicht die Lösung, aber es ist ja, dass man da zumindest schon mal ansetzt und sagt, Selbstständigkeit schon ab dem ersten Tag. Mhm. Vielleicht Kindergarten, Grundschule, Schule und ganz sicher erst recht im Studium. Und nicht, dass dir jemand etwas vorschreibt und sagt, das machst du jetzt erstmal 6 Jahre. So, ja. Das ist, dann werden diese Leute losgelassen auf den freien Markt und dann stehen sie da und dann steht da keiner mit dem Stundenplan. Schwierig. Ja. Für viele.
Ja, aber auch einfach halt mal lehren, dass eine Ausbildung kein Garant ist, die nächsten x Jahre sich um nichts kümmern zu müssen. Ja. So, also so ein bisschen ein, hey, die Welt wandelt sich und das sicherlich in den letzten Jahren schneller als in den Jahren davor. Ja. Das wäre schon was.
Mhm. Bin ich gespannt. Mein Patenkind, der ist jetzt in der 8. Klasse.
Und was sagst du dem, wenn er Busfahrer werden will?
Na ja, gut, das ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist so digital unterwegs. Busfahren, ich glaube nicht, dass er, nein, das glaube ich nicht. Also das wird nicht passieren. Was ich an seiner Schulzeit sehr beeindruckend finde, ist, dass mehr als die Hälfte seiner Unterrichtsstunden auf Englisch schon mal sind.
Okay.
Das finde ich ziemlich großartig.
Das ist aber dann wahrscheinlich nicht das normale.
Wahrscheinlich nicht.
Die normale Schule
von dir. Aber ich wünsche, das wäre normal. Mhm. Und der fährt für eine Zeit nach Frankreich, für eine Zeit nach England und das würde ich ihm gerne dann schenken, weil es ein bisschen teurer ist, eine Zeit nach Australien. In seiner Schulzeit bieten die das an. Mhm. Und Ich denke, das macht was mit einem zu sehen. Einmal diesen Spektrum zu vergrößern, schon in so frühen Jahren zu zeigen, ey, die Welt ist groß. Wenn du hier nicht was findest, was dir gefällt zu machen, dann vielleicht in Australien.
Ja.
So, und diese Perspektive haben ja ganz viele gar nicht. So, bei denen endet ja die Welt in der nächsten Straßenecke manchmal. So, was ja okay ist. Aber das führt doch dann letztendlich schnell. Naja, meine Mutter zum Beispiel hat sich auch nicht groß bewegt in ihrem Leben, außer im Urlaub. Lebt sie seit ihrer Geburt am gleichen Ort und ist auch sehr glücklich damit. So, ich glaube, es gibt ja verschiedene Lebensmodelle. Das Risiko ist ja, so sehe ich das, wenn man sich nie darüber hinaus bewegt hat, dann kommen einem die Alternativen auch sehr gering vor. Ich habe das und das gelernt und davon gibt es in meiner Stadt 3, die das machen. So ist ja, oder 3, da gibt es 3 Arbeitgeber, wo ich sein kann. Fallen diese 3 Arbeitgeber weg oder die suchen nicht, dann bricht ja eine kleine Welt zusammen, eine sehr kleine Welt.
Ja.
Und da schon in der Schulzeit mal einmal um die Welt gereist zu sein, um zu zeigen, dass es da ein bisschen mehr Arbeitgeber gibt oder auch Selbstständigkeit interessant wäre oder wie du es machst, von überall auf der Welt arbeiten zu können, aus dem Bus heraus. Ich glaube, das sorgt für eine ganz andere Grundeinstellung und vielleicht auch ein bisschen mehr Entspannung der technologischen Weiterentwicklung der Zukunft.
Ja, und führt vielleicht auch nicht dazu, zu diesem Gefühl, weil die 3 Fabriken um die Ecke zugemacht haben, bin ich das Opfer dieser Welt.
Genau.
Also diese, ja, auch so die fehlende Eigenverantwortung, die lokale Unternehmerschaft dafür verantwortlich zu machen, dass sie irgendwie ausstirbt und deswegen mein Leben scheiße ist, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, mein Dorf in Sachsen-Anhalt zu verlassen, ist halt einfach nicht von viel Selbstständigkeit geprägt und Eigenverantwortung.
Weißt du, was ein blauer Zipferl ist?
Also es klingt danach, als wüsste ich es, aber ich weiß es nicht.
Ich war vor kurzem in Würzburg oder bei Würzburg in Volkach. Das ist ein Weinbaugebiet in der Mainregion, so eine kleine Maininsel. Ultraschöne Stadt, Stadt darf man schon sagen. Alte Häuser, toller Marktplatz mit einem riesigen Brunnen, wo sich abends bei zu der Zeit bestem Wetter und ganz viele Lampignons, Menschen mit Weingläsern um den Brunnen herum versammeln und Wein trinken und alles. Naja, an den Seiten gehen halt die Hügel oder kleinere Berge hoch mit Wein und man kann auf dem Fluss unterwegs sein oder schwimmen gehen. Und also total schön. Und
bist du mit dem Zug hingefahren?
Ich bin mit dem Auto hingefahren.
Ah, okay. Ja. Ich suche ja immer noch nach jemand, der mir sagen kann, ob der Bahnhof immer noch der hässlichste der Welt ist.
Welcher denn, Würzburg?
Ja.
Ich bin die Woche davor aus Würzburg zurückgefahren. Der wird gerade umgebaut.
Das ist gut.
Das ist eigentlich eine ziemlich große Baustelle von innen. Oh, und ich war die Volkach-Geschichte muss ich gleich noch zu Ende erzählen. Aber ich war auch in Stuttgart am Bahnhof. Und da dachte ich, oh mein Gott, was ist das für ein Bahnhof? Und irgendwann gehe ich da lang und denke so, die bräuchten mal einen neuen Bahnhof. Und dann nehmen wir ein, vor ein paar Jahren war da doch mal was.
Dieser Bahnhof ist so schlimm, ich würde den direkt verbuddeln.
Ja. 2021 hieß das Projekt, oder?
Ja, ist ja bald.
Ja. Was die da an Erdmassen bewegen, unglaublich.
Ja.
Wahnsinn. Zurück zur Geschichte, ein blauer Zipferl. Wir waren dann nämlich essen und da gab es ein Buffet und es war eine Hochzeit. Und dann sah alles vertraut aus, bis auf eine Sache, wo dann einfach nur blauer Zipferl stand. Und dann, das ist eine Wurst aus der Region und die sieht aus wie eine Weißwurst im Grunde, mit ein bisschen Gewürzen, die durch den Darm ein bisschen bläulich erscheinen. Die wird allerdings nur gebrüht. Also, genau. Und anders als schmeckt eigen, ist eigentlich mehr wie eine gebrühte Bratwurst, ohne dass es den Bratgeschmack hat.
Also so ein bisschen in Richtung Weißwurst?
Ja, aber eben nicht. Also es ist gröber.
Okay.
aber vom Geschmack ganz eigen, weil da ist es mit Essig und mit ganz viel Zwiebeln obendrauf.
Okay.
Serviert. sieht aus wie eine Weißwurst, ist aber nicht zum Zürzeln, also damit mitgegessen, wie bei einer Bratwurst, damit auch von der Konsistenz eher mit der Bratwurst verwandt, optisch aber ganz klar wie eine Weißwurst. Geschmacklich aber was ganz Eigenes mit Essig und Zwiebeln. Dazu wird auch kein Ketchup oder so oder Senf, sondern das wird dann mit einfach mit Brot gegessen. Mhm. Und zwar mit viel Kümmel drin. Ja. Fand ich richtig gut.
Soll ich mir auf die Liste setzen, ja?
Also, wenn du kein Vegetarier bist und süddeutsche Küche grundsätzlich magst, das ist eine absolute Empfehlung. Also, das war echt gut.
Ich bin kein Vegetarier. Süddeutsche Küche grundsätzlich mögen, ist eine Aussage, da kann ich mich nicht direkt hinterstellen.
Okay.
Aber so einiges davon.
Mhm. Ja, also vielleicht muss man es auch in dieser Region, das hat eine, mit dem Wein, also der darauf abgestimmt war und das Kümmelbrot, was ja, ich würde mir zu Hause, glaube ich, kein Kümmelbrot, weiß ich nicht, da bin ich, ich mag's, aber ich würde es mir nicht kaufen, keine Ahnung. Aber wenn ich dort bin, dann finde ich das super, auf einmal.
Wir kommen ja in eineinhalb Wochen dran vorbei.
Ey, mach mal Stopp, halt in Volkach und essen blauen Zipferl.
Ja.
Wirklich.
Gut. Wird gemacht.
Das hatte ich noch auf der Liste.
Apropos Hochzeit. Ich habe auf einer Hochzeit fotografiert und habe großen Respekt vor Menschen, die diese Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Also es war aus dem angeheirateten Familienkreis.
Okay, nicht engagiert, Freundschaftsdienst. Nicht,
das würde ich niemals tun.
Mhm.
Wir wurden gefragt. Es wäre aber ansonsten wahrscheinlich auch unser Hochzeitsgeschenk geworden. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wie groß dieses Geschenk ist. Weil, wow, ist das ein Aufwand. Aber also es war schon spannend. Ich habe es aber auch nur gemacht, weil das Brautpaar im Vorfeld gesagt hat, wir legen nicht Wert auf irgendwelche bestimmten Momente. Wir wollen einfach so ein bisschen Feeling in Albumform haben. Aber man hat dann ja schon im Zweifelsfall Ansprüche. Ich habe jedenfalls den Anspruch gehabt, nicht unbedingt zu viele der wichtigen Momente, wenn irgendwelche Ringe angesteckt und Küsse geküsst werden und Herzen geschnitten und Frauen durchgetragen und was nicht alles so zu dem Standardplan einer Hochzeit gehört, von dem ich, den ich ja nur aus der Beobachterperspektive kenne, weil unsere Hochzeit war so entspannt, dass es noch immer einige Menschen gibt, die es unfassbar finden, dass wir es uns wirklich geleistet haben, eine so entspannte Hochzeit zu feiern. Und noch immer der Meinung sind, dass da einfach total viel fehlte. Aber ja, das war schon ziemlich krass. Also ich hatte, glaube ich, länger nicht mehr so einen stressigen Tag, weil es dann halt mit der kirchlichen Trauung anfängt und dann 180 Leute, die irgendwie Glück wünschen und du hast halt nur von einer Seite der Hochzeitsgesellschaft eine Ahnung, wer eigentlich wer ist. Du kannst also im Prinzip keinen auslassen, weil du sonst nie weißt, wer jetzt die Oma ist oder so.
Mhm.
Und naja, dann geht's halt irgendwie weiter mit, dann wird die Torte angeschnitten, aber die sagt natürlich keiner Bescheid. Dann sind die zwei, drei freien Stunden zwischen Feier 1 und 2. Da machst du dann das eigentliche Shooting. Und dann gibt's halt Abendprogramm bis sonst wann. Und dann stehst du da mit zigtausend Fotos. Aber es hat schon Spaß gebracht. Also das auf jeden Fall auch. Aber ich würde halt nur sehr ungern diese Verantwortung übernehmen, dass die Dinge halt dabei sind, ne?
Ja,
weil
ja.
Es halt schon so ein, zwei Szenen auch gab, so wenn dann, keine Ahnung, der Bruder kommt und du gehst halt die Fotos durch und merkst, oh nein, je näher er kommt, umso unschärfer wird es. Da warst du nicht im Fokus.
Mhm.
Gut, das halt dann nicht, ne? Und wenn das dann irgendwie der Hauptpunkt ist, nee, würde ich nicht machen. Es sind ein paar gute Fotos dabei, deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass die Anfragen kommen werden, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da sehr hart bleiben werde. Nee. Fotografieren macht mir, glaube ich, auch gerade deswegen Spaß, weil ich es nicht beruflich mache.
Ja, das kann sicher. Ich habe lustigerweise auch Fotos gemacht auf dieser Hochzeit. Ich wurde auch gefragt, ob ich welche machen könnte.
Mhm.
Einfach nur daraus, aus dem Grund heraus, der hat auch eine Kamera.
Mhm.
ich hab's, für mich war es sehr entspannt, weil es A, erstmal eine kleinere Hochzeit war. Es war keine kirchliche Hochzeit dabei, nur Standesamt. Und es sollte eine ganz entspannte Hochzeit im Grünen zwischen den Weinbergen werden. Es war auch wirklich zwei wundervolle Tage. Also gar kein Stress. Allerdings, wenn man dann die Fotos abgibt, überschwängliche Freude, keine Frage. Aber dann beim Durchgucken dann doch der die Trauzeugin festgestellt hat, da fehlt eine. Und auch gar nicht so ein unwichtiger Teil der Familie. Mhm. Ich hab's einfach nicht mitgekriegt.
Ja.
Das fehlt echt eine einzige Person von allen. Wie, und dann blicke ich so zurück und ich habe das Gesicht vor Augen und ich habe viel mit der geredet und ich habe die nicht einmal fotografiert. Mhm. Also nicht mal bei den Outtakes, weißt du, was ich meine? Sie ist einfach komplett nicht auf den Bildern. Fand ich, war ich jetzt schon über mich selber ein bisschen beeindruckt, wie ich das schaffen konnte. Mhm. So oft an ihr vorbeizuknipsen. War jetzt kein Drama, aber eher ein Schmunzeln bei allen, dass die nicht drauf ist. Aber.
Ja. Wie wird deine Hochzeit aussehen?
Also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass ich mal heiraten sollte, ja. Dann würde sie wahrscheinlich, müsste sie an mehreren Tagen sein und dann von allem etwas vielleicht, weil ich mich gerade nicht festlegen könnte. Ich fand diese sehr entspannte Hochzeit toll, weil es wie ein Kurzurlaub war für alle Beteiligten. Das war super organisiert, von den Abläufen her ziemlich entspannt.
Was heißt denn sehr entspannte Hochzeit? Also ja. Was für einen Rahmen hatte das so?
Von wie vielen Leuten meinst du? Oder?
Ja, oder was so stattgefunden hat.
Naja, es gab, also was ich super fand, war, dass die Anreise am Freitag war und schon ein gemeinsames Abendessen war, völlig entspannt an diesem Brunnen in der Innenstadt. Das war einfach nur ein, wir kommen zusammen und wir essen zusammen, da muss nichts passieren. Aber du hattest dann schon eine super Gelegenheit, mit allen warm zu werden. Mhm. Also das erste Aufeinandertreffen war nicht schon beim Frühstück in voller Montur oder so, sondern erstmal ein bei bestem Wetter in einer Weinregion und alle trinken ein bisschen Wein und an dem ersten Abend hat man sich schon so gut verstanden, dass man sich schon auf den nächsten Tag gefreut hat. Und das fand ich eine taktisch sehr kluge Geschichte. Das Brautpaar konnte an dem ersten Abend noch total entspannt sein und sie selber sein und hatten genug Zeit mit allen zu sprechen und mit jedem zu trinken und der eine oder andere muss am ersten Abend schon eine Schmerztablette nehmen oder am nächsten Morgen. Das fand ich schon ziemlich gut organisiert. Das fand ich ein super Kick-off. Völlig entspanntes Aufeinandertreffen. Und dann am nächsten Tag war eigentlich grundsätzlich, jeder kann mitmachen, muss aber nicht. War für mich schon mal eine super Idee. Es gab nach der Trauung dann durch den besten Freund des Bräutigams eine organisierte Weinprobe, die er selber gemacht hat, weil er sich seit Jahren mit Wein beschäftigt.
Ich merke, trinken war ein sehr zentrales
Thema. Ja, eine Weinregion. Ich meine, die Leute leben da auch gerne. Ne? Mhm. So, das war mit viel Essen und viel Wein natürlich verbunden, aber jetzt nicht überschwänglich. Also das blieb alles im Rahmen. Die Weinprobe war großartig. Dann ist man hochgegangen und hat eine Art, naja, wie man eben Picknick machen kann mit vielen Menschen, aber es war gefühltes großes Picknick in den Weinbergen. Das war super angenehm. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass immer so eine halbe Stunde, Stunde Luft zwischen den Programmpunkten war, wo man aufs Zimmer gehen konnte zum Relaxen oder wir mal in den Main reinspringen, um zu schwimmen und sich abzukühlen. Und der Ort war eine gute Wahl, weil es einfach schön war, das Wetter war super, das kommt natürlich zusammen. Das Ganze war entzerrt, weil der erste Abend schon dabei war und der dritte Tag. Das war für mich wie ein Urlaub. Aber wie ich heiraten würde, also entweder würde ich es genauso machen. Ich war aber auch schon mal auf einer Hochzeit in Hamburg. Da hat der St. Pauli, was ist ein St. Pauli Pastor? Ich wahrscheinlich. Wurde gebucht, so ein richtiger tätowierter, der ging richtig voran. Und die Trauung, die war anders. Das war in der Kirche, aber dann war da so ein Gospelchor, der so ein bisschen so Sister Act mäßig performt hat. Also wirklich sehr funkig. Mhm. Und dann das war alles ein bisschen jünger. Dann abends gab es eine Wahnsinnsparty mit Live-Musik und Programm, ne? Also das war Das war auch geil, auf eine Art und Weise. Da wurde dann bei der Trauung, wurden nicht Ringe übergeben, sondern so Aufbügeltattoos, nee, so diese Wassertattoos oder so.
Das finde ich ja auch geil, ne, wenn du dich bei deiner Hochzeit einfach direkt tätowieren lässt.
Ja, so tätowieren. Also ich fand.
Liegst du da? So, sie können jetzt die Ringe übergeben. Und genau.
Es gab dann einen schönen Moment draußen vor der Kirche, hatte dann die Braut, das war jetzt der kitschige Teil, wurden dann Tauben übergeben an Braut und Bräutigam. Diese haben dann diese weißen Tauben in der Hand gehalten und dann wurde dazu was Schönes gesagt. Wahrscheinlich sowas wie, dass ihr beiden jetzt Flöge seid.
Lass den Vogel endlich los, der hat Angst. Sowas?
Tatsächlich hat sich da die Braut hat natürlich, weil es eine weiße Taube war, nicht so richtig fest zugegriffen. Und diese Taube, das konnte man auch richtig schön beobachten, konnte sich halt immer mehr lösen und lösen. Und dann gibt's diesen Moment, die Rede war noch im vollen Gange, ist die Taube dann los. Die Braut hat sich erschrocken und greift nach. Und greift der Taube tatsächlich hinten gerade noch so in die letzten 5 Federn, die sie danach dann in der Hand gehalten hat. Und die Taube ist dann schon los. Und ja, das war ein Wahnsinnsgelächter. Ja.
Du würdest ohne Tiere heiraten.
Auf jeden Fall ohne Tiere und weiße Tauben sowieso nicht. Aber so dieser Teil mit so einem Rockpastor.
Du würdest kirchlich heiraten?
Ich bin nicht in der Kirche.
Ja.
Das heißt, aber da ich auch wahrscheinlich nicht heiraten werde, bewegen wir uns eher auf so einer Metaebene hier gerade. Also, ja.
Kommt für dich aus welchen Gründen nicht in Frage?
Meine Eltern sind geschieden, Grund 1. Beide Eltern haben es nochmal neu versucht, sind wieder geschieden, Punkt 2. Weiß ich nicht. Ich finde, das haben Freunde von mir gemacht und das finde ich besser. Ich glaube, es ist Fest der Liebe genannt. Und das war genau das Gleiche. Gleiches Programm. Viele Freunde eingeladen, große Feier im Garten und tolle Musik. Freunde, die Musik gemacht haben. Es war genauso viel Essen und Getränke da wie sonst auch. Aber es gab keinen vor dem Gesetz oder vor dem Herrn verbunden fürs Leben, sondern ein wir lieben uns und wollen zusammen sein. Finde ich einen besseren Rahmen. Ich weiß nicht, ob mir was fehlen würde. Sagen wir es mal so. Mir fehlt nichts. Und das ist vielleicht der einzige Grund, warum. Und ich habe gesehen, dass, ich habe miterlebt mehrfach, was Scheidungen führen. Ich bin Realist. So, und Dinge verändern sich. So, über Veränderungen haben wir schon gesprochen im beruflichen Sinne. Ich glaube auch, dass sich privat Dinge verändern können. Ich finde nichts schöner als die Vorstellung, ein Leben lang zusammen sein zu können. Weiß aber auch, dass es in den seltensten Fällen heute funktioniert. Und eine Hochzeit wird da nichts dran ändern, außer, dass wenn es nicht mehr funktioniert, alles sehr kompliziert werden kann. Teuer und schmerzhaft für Beteiligte. Und das sind so Punkte, die ich nicht nochmal in meinem Leben brauche, vielleicht.
Ja.
Außer das große Miteinander feiern, was ich sehr vermissen würde. Darum wäre mindestens ein großes Fest der Liebe mit einem Rockpastor, der vielleicht andere Worte sagen muss, so dass man auf keinen Fall verheiratet ist. Ja, keine Ahnung. Also eine ordentliche Sause muss es ja schon geben irgendwann mal.
Tja, bei uns sah das anders aus. Also ich hätte auch nicht unbedingt gedacht, dass ich nochmal heiraten werde, weil ich vorher 8 Jahre in einer Beziehung war, wo ich nicht viel darüber nachgedacht habe, aber irgendwie immer das Gefühl hatte, nee, das passt nicht. Ich hätte vielleicht mal drüber nachdenken sollen. Nein, ich hätte definitiv früher drüber nachdenken sollen. Wäre nämlich so ein gewisser Hinweis gewesen. und dann war es nach 1,5 Jahren in der neuen Beziehung für uns beide total stimmig. Und ich hätte auch nichts vermisst, aber es passte einfach für uns beide.
Aber was war denn der ausschlaggebende Grund? Warum nicht einfach zusammen sein?
Es ist ein rechtlicher Bund. Das kann im Zweifelsfall, wenn es zum Äußersten kommt, entscheidend sein. Ja, es sind einfach so ein paar Dinge dann halt geklärt, was so ein Erbe zum Beispiel angeht, ne? Wer meine Lebensversicherung bekomme, wenn ich vom Bus erfasst werde und so.
Busse werden in Zukunft nicht mehr von Menschen bewegt.
Ja, deswegen klettere ich ja, damit sich das wieder ausgeht. Und das klingt jetzt erstmal alles sehr rechtlich, aber für mich, ich rede mal einfach für mich, ich glaube, dass das für uns beide so ist, aber für mich ist damit halt einfach so dieses Commitment irgendwie mit verbunden gewesen. Und das war für mich sehr stimmig zu geben. Und dann haben wir halt geheiratet.
Kirchlich?
Nee. Mhm. Wie gesagt, für die meisten, vor allem für, also natürlich auch vor allem für christliche Verwandtschaft, die jetzt weniger auf meiner Seite sitzt als mehr auf ihrer Seite, da werden wir immer noch gefragt, ob ich denn jetzt endlich so weit wäre, die kirchliche Heirat hinterherzuschieben. Aber da hatten wir nicht Lust drauf. Also für mich wäre es einfach komplett nicht stimmig gewesen. Ich habe mit der Kirche nichts am Hut und ich, also natürlich hätte ich das physisch über mich ergehen lassen können, aber das hätte sich sowas von falsch angefühlt. Und auch Rieke hätte nicht gewollt, dass ich ihr das zuliebe irgendwie mache, wenn ich da nicht hinterstehe. Nee, und wir hatten einfach total Bock auf eine sehr kleine, feine Feier im engsten Kreis. Also wir waren 20 Leute, wir waren zusammen brunchen, dann sind wir zum Standesamt, haben angestoßen und dann haben wir uns in Zug gesetzt und das Wochenende in Amsterdam verbracht.
Perfekt.
Das war unsere Hochzeit. Schön. Wie gesagt, für die meisten warten immer noch darauf, dass die eigentliche Feier kommt. da müssen sie halt durch. Also wir haben uns auch offen gehalten, ob wir irgendwie dann im darauffolgenden Sommer nochmal die große Sause, wir haben uns häufiger dann mal angeguckt und gesagt, nee, keine Lust.
So. Ach, das müsst ihr schon noch machen. 20 ist zu wenig beim Heiraten.
Wieso?
Das ist doch einmal ein großer Grund für alle zusammenzukommen, die alten Freunde, die neuen Freunde, die,
ach du, die
kommen. Da geht es um so viel mehr als um die Heirat, oder? Da geht es um, wer sind, weiß ich nicht, die Vergangenheit, die Zukunft, das kommt auch alles zusammen. Ich weiß nicht, also ich habe, das Einzige, warum ich heiraten würde, wäre genau das, dieses große Zusammenkommen aller Hobbits, wo irgendwie alle aus ihren Löchern kommen und einmal zusammenkommen.
Ja, also wenn das der Grund ist, weswegen du heiraten willst, dann solltest du wirklich eher eine Feier schmeißen, glaube ich.
Sag ich ja.